Wir wollen das Nachmittagsthema beginnen mit Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns hier zusammengeführt hast an diesem Tag, wo wir uns besonders Zeit nehmen dürfen, um dein Wort zu studieren, uns auch mit Fragen zu beschäftigen im Licht deines Wortes. Wir preisen dich, Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, dass du uns die Heilige Schrift geschenkt hast. Dieses Buch, in dem du uns lebendig ansprichst. Dein Wort ist lebendig und wirksam. Und du siehst auch, wie wir uns heute Nachmittag mit den Psalmen auseinandersetzen möchten. Wir bitten dich, dass du uns einen großen Segen gibst und dass du uns auch diese Freude ins Herz gibst, wie den Emmaus-Jüngern, als du ihnen auch gezeigt hast in den Psalmen, was dich betrifft. Und sie mussten dann bekennen, brannte nicht unser Herz, als er mit uns auf dem Weg redete. Herr Jesus, öffne du uns dein Wort, dass es wirklich direkt und lebendig in unsere Herzen eindringen und Wurzel fassen darf. Amen. Wir haben heute Nachmittag das Buch der Psalmen vor uns. Ich habe dieses Thema auf der Einladung kurz umschrieben. Bei den Psalmen handelt es sich um ein göttlich inspiriertes Gesangbuch, in dem alle Gefühlsregungen der Seele entfaltet werden. Kummer, Sorgen, Zweifel, tiefste Niedergeschlagenheit, Befürchtungen, Ängste, Schrecken. Dennoch, alle menschlichen Erschütterungen werden stets durch die alles übertönenden Triumphfanfaren der Hoffnung und der Glaubensgewissheit mit Dank, Jubel und Anbetung durchbrochen. Angesichts der unabänderlichen Treue Gottes wird der durch Glauben Gerechtfertigte aus der Finsternis zum Licht geführt. Der Gottlose jedoch wird im Gericht enden. Zuerst wollen wir uns die Frage stellen, wo innerhalb der Bibel nehmen die Psalmen ihren Platz ein? Zur Stellung innerhalb des Kanons. So habe ich das auf dem Blatt überschrieben. Der Kanon, zu Deutsch Richtschnur, bezeichnet die Bücher, die zur Heiligen Schrift gehören. Also die verbindlichen, von Gott inspirierten Bücher. Das ist der Kanon, das Gesamte der Heiligen Schriften. Nun, wo stehen die Psalmen innerhalb dieses Ganzen? Ich lese aus Lukas 24, Vers 44. Der Auferstandene begegnet den Emmaus-Jüngern. In diesem Kapitel, und da lese ich zuerst Vers 25, O ihr Unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus, das heißt der Messias, dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen und von Moses und von allen Propheten anfangend, erklärte ihr ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Der Jesus hat also das ganze Alte Testament in der Übersicht mit diesen Jüngern durchbesprochen, die Hinweise auf sein Kommen. Und etwas später lesen wir im gleichen Kapitel, wie der Herr inmitten der Apostel Folgendes sagt, Vers 44. Er sprach aber zu ihnen, dies sind die Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen, und sprach zu ihnen, Also steht geschrieben und also musste der Christus, der Messias, leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und so weiter. Also hier wird das Alte Testament aufgegliedert in das Gesetz, die Propheten und die Psalmen. Das entspricht genau der jüdischen Einteilung des Alten Testaments. Im Judentum kennt man also drei Teile. Das Gesetz, hebräisch Torah, umfasst die fünf Bücher Mose. Dann folgen die Propheten, hebräisch Neviim. Und da unterscheidet man die vorderen Propheten, das sind die Geschichtsbücher Josua, Richter, 1. 2. Samuel, 1. 2. Könige. Und dann die eigentlichen Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und die 12 kleinen Propheten, Hosea bis Malachi. Und dann kennt man einen dritten Teil, die Psalmen oder im Judentum im Allgemeinen genannt die Ketuvim, das sind die Schriften. Dazu gehört in der Anordnung der hebräischen Bibel meistens an der Spitze die Psalmen. Dann folgt Sprüche, Hiob, Hohes Lied, Ruth, Klagelieder, Prediger, Esther, Daniel, Esra, Nehemia und 1. und 2. Chroniker. Bei den Handschriften von Qumran am Toten Meer, da hat man ja Überreste gefunden von 200 biblischen Rollen und 600 außerbiblischen Rollen mit Kommentaren, Liedern und so weiter. Und in diesen außerbiblischen Schriftrollen von Qumran findet man auch diese Einteilung Gesetz, Propheten, Psalmen. Ja? Das ist genau diese Dreiteilung Gesetz, Propheten und Schriften, wobei eben die Psalmen am Kopf dieses dritten Teils stehen. Daraus wird schon deutlich, dass die Psalmen also einen besonders wichtigen Platz einnehmen. Übrigens, wenn man mit Juden spricht über das Alte Testament, dann sollte man, um sie nicht unnötig zu verletzen, nicht sprechen vom Alten Testament. Weil sie sonst meinen, aha, wir hätten den Eindruck, diese Schriften seien veraltet und die brauche es nicht mehr. Und das meint ja kein einziger Christ. Aber dann soll man den gleichen Ausdruck verwenden, wie sie es tun. Sie sprechen von dem Tanach. Das ist ein Abkürzungswort. T steht für Torah. Dann N steht für Neviim, Propheten. Und Ch steht für K, Ketuvim. Aber man sagt dann Ch, weil dieser Konsonant weich ausgesprochen wird, wenn ein Vokal voraufgeht. Also Tanach ist die Abkürzung für Torah, Neviim, Ketuvim. Und diese Einteilung hat der Herr Jesus ja auch übernommen und durch Lukas 24 wird sie auch neutestamentlich bestätigt. An anderer Stelle in Matthäus 23 spricht der Herr über alle Morde des Alten Testaments. Und er sagt, das Blut wird gefordert werden von dieser Generation, von Abel bis auf Zacharias, der zwischen dem Tempelhaus und dem Altar ermordet worden ist. Nun, Abel ist die erste Mordgeschichte in der Bibel, in 1. Mose 4. Und diese Ermordung von Zacharias, das war ein Mann, den wir aus 2. Chroniker kennen. Nun, weil 2. Chroniker nach dieser Einteilung in der hebräischen Bibel, die von den deutschen Übersetzungen abweicht, eben mit 2. Chroniker endet, wird deutlich, der Herr spricht einfach alle Morde, die im Alten Testament vorkommen, an. Und damit bestätigt er auch die Einteilung, wie es in der hebräischen Bibel üblich ist. Wenn das normalerweise in den deutschen Übersetzungen nicht so ist, ist das kein Problem. Aber es ist gut, das zu wissen und eben auch klar zu sehen, wo zum Beispiel die Psalmen ihren Platz einnehmen. Also als Kopfbuch, als Grundbuch dieses dritten Teiles, in dem besonders poetische und lyrische Bücher zusammengefasst werden, wie Sprüche, Hiob, Hohes Lied und so weiter. Zum Namen Psalmen. Psalmen, dieses Wort kommt aus dem Griechischen. Und zwar von der ältesten Bibelübersetzung, der sogenannten Septuaginta. Diese Übersetzung wurde hergestellt im 3. Jahrhundert vor Christus in Ägypten, in Alexandria. Da wurden zuerst die 5 Bücher Mose übersetzt und dann das ganze Alte Testament. Zum ersten Mal wurde die hebräische Bibel so Heiden zugänglich gemacht. Und zwar in der damaligen Weltsprache. Würde also dem Englischen heute entsprechen. Nun, die Septuaginta-Übersetzer, die haben dieses Buch benannt eben mit dem Titel Psalmoi, Mehrzahl von Psalmos. Psalmos heißt auf Deutsch Loblied. Es ist abzuleiten von dem Tätigkeitswort, von dem Verbum Psallo, was bedeutet rupfen. Gemeint ist Saiten rupfen. Dann bedeutet es in einer weiteren Entwicklung singen, und zwar im Sinn von zur Laute singen, also zum Zupfinstrument singen. Dieses Wort kommt vor im Neuen Testament, in 1. Korinther 14, Vers 15, Epheser 5, Vers 19, das haben wir heute Morgen gelesen, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen. Also singen und Saiteninstrumente spielend dem Herrn. Und auch noch in Jakobus 5, Vers 13, dort wird das Rezept gegeben, wenn jemand fröhlich ist, dann soll er Psalmen singen. Also von daher kommt das Wort Psalm von Psalmos, Loblied, zu mit Instrumentenbegleitung. Wir finden im Neuen Testament den Namen das Buch der Psalmen. In Lukas 20, Vers 42 und in Apostelgeschichte 1, Vers 20. Der Name in der hebräischen Bibel ist der Ausdruck Sefer Tehillim, Buch der Lobpreisungen. Tehillim entspricht also im Hebräischen dem griechischen Wort Psalmos. Tehillim kommt von dem Verb Hillel, loben. Wir kennen dieses Verb sehr gut, von Halleluja. Hallelu ist die Befehlsform von Hillel, ja? Lobt, lobet. Und Ja ist die Kurzform von Yahweh, der Ewige, der Unwandelbare. Also der Herr. Diesen Befehl findet man ja ganz besonders oft in den Psalmen 146 bis 150, die dieses Lobliederbuch krönen. Übrigens, damals im Golfkrieg 1991 hat man den Ausdruck geprägt, als die 39 Raketen, eigentlich waren es 41, nur zwei landeten in den besetzten Gebieten und nicht im israelischen Kernland. Als diese 39 Raketen nach Israel kamen, da hat man den Ausdruck geprägt, Tehillim neged Tilim. Also Tilim, das sind Raketen auf Hebräisch. Til, die Rakete, Tilim, Raketen. Und da haben wir gesagt, Tehillim neged Tilim. Psalmen gegen Raketen. Also man konnte ja nur noch beten, als die Raketen kamen. Gut, die Patriot-Anti-Raketen, die konnte man auch noch einsetzen. Aber man hat gemerkt, das Wichtigste ist beten. Das war ja eine prekäre Situation, nicht wahr, damals. Nachts sah man die Raketen als helle Lichtlein am Himmel fliegen. Dann wusste man, was bald geschehen würde. Ja, Tehillim neged Tehillim, eine prekäre Situation. Übrigens, unser Wort prekär kommt von Lateinisch precari, beten. Also eine prekäre Situation ist eine Situation, in der es uns bewusst wird, dass nur noch Beten hilft. Also in dem Sinn, Tehillim neged Tillim. Können wir daran denken, das nächste Mal, wenn wir Probleme haben. Nun, das ist der Titel des Buches überhaupt. Aber in den einzelnen Überschriften kommt manchmal der Begriff Psalm vor. Ich schlage auf Psalm 4 als Beispiel, wo in der Titelüberschrift steht, dem Vorsänger mit Saitenspiel ein Psalm von David. Da steht im Hebräischen nicht dieses Wort Tehillah, Einzahl von Tehillim, sondern Mizmor. Mizmor heißt Gesang mit instrumentaler Begleitung. Also einfach, damit man weiß, was die Ausdrücke bedeuten. Das Buch ist das Buch der Lobpreisungen und der einzelne Psalm wird als Mizmor bezeichnet, also Gesang, der instrumental unterstützt wird. Nicht beherrscht wird, sondern gestützt wird, begleitet wird. Wer sind die Autoren des Buches der Psalmen? Der wichtigste Psalmenschreiber war der König David. 73 Psalmen besitzen im Originaltext, im Grundtext, die Angabe Le David. Le David heißt von David. Aber wir wissen aus dem Neuen Testament, dass noch zwei weitere Psalmen, die keine Autorenangaben haben, von David stammen. Und zwar in Apostelgeschichte 4, Vers 25 wird aus Psalm 2 zitiert und der wird David zugeschrieben. Und dasselbe in Hebräer 4, Vers 7, dort wird aus Psalm 95 zitiert und der wird auch David zugeschrieben. So wissen wir schon mal von 75 Psalmen, also von der Hälfte, dass sie von David stammt. Und interessant ist nun Folgendes. In der Septuaginta, dort wird der Hinweis gemacht bei diesen Psalmen, dass sie von David sind. Also die Septuaginta-Übersetzer wussten noch von weiteren Psalmen, dass sie von David stammten und haben das vermerkt. Nun kann man sich fragen, ja gut, wie zuverlässig ist diese Tradition, die zwar in vorchristliche Zeit, in alttestamentliche Zeit zurückreicht, aber das Neue Testament weckt uns Vertrauen. Also in diesen zwei Fällen ist diese Autorenangabe garantiert zuverlässig. Und darum kann man also denken, dass diese mehr als 10 weiteren Psalmen, die in der Septuaginta auch David zugeschrieben werden, durchaus eben von ihm stammen können. Also, so können wir sagen, dass das über die Hälfte von David stammt. Weiter findet sich ein Psalm von Salomo, Psalm 127. Weitere 12 stammen von Asaf, zum Beispiel Psalm 73. Auf Asaf kommen wir zurück, denn das war einer der ganz großen Dirigenten im alten Israel. Dann stammt eine Gruppe von 10 Psalmen von den Söhnen Koras, zum Beispiel Psalm 84. Und das ist schon etwas ganz Besonderes, weil wir die Rotte Koras kennen aus der Wüstenwanderung. Kora war ein Mann, der gegen Gott rebelliert hatte. Und er hat andere, eine ganze Rotte, dazu veranlasst, gegen Mose und Aaron und gegen Gott zu rebellieren. Und sie kamen dann auf ganz dramatische Art und Weise in der Wüste ums Leben, wurden lebendig begraben. durch eine Katastrophe. Das wird beschrieben in 4. Mose 16. Und nun könnte man denken, dass die ganze Nachkommenschaft Korahs ausgelöscht worden sei. Aber wir finden diese Söhne Korahs in der Zeit von David wieder. Und das sind große Psalmendichter. Das sind Menschen, die wirklich gelernt haben, nicht gegen Gott zu rebellieren, sondern Gott anzubeten. Seine Größe, seine Majestät, seine Herrlichkeit, nicht nur einfach sich davor zu beugen, sondern sie zu bewundern und sich darüber zu freuen. Also ein schönes Beispiel für Menschen, die vielleicht eine sehr ungünstige Abstammung haben. Nicht gerade einen löblichen Stammbaum, das muss uns überhaupt nicht kümmern. Es gibt ja Leute, die lassen sich manchmal so durch ihre Familiengeschichte und ihre Vorfahren und dann ihre Kindheitsgeschichte, lassen die sich einfach schubladisieren. Und dauernd kommen sie wieder mit alten Geschichten aus der Kindheit und Verletzungen und so und sprechen immer darüber, anstatt, das können sie endlich mal ablegen. Das ist Vergangenheit und jetzt kann man mit dem Herrn leben und vorangehen, genauso wie die Söhne Korahs. Also kann man mal die Psalmen der Söhne Korahs daraufhin untersuchen, wie man wirklich mit der Vergangenheit und der Herkunft endgültig fertig wird. Einen weiteren Psalm, einen einzigen, wird ausdrücklich Ethan zugeschrieben, Psalm 89. Einen weiteren Heman, wir kommen auch noch auf Heman zu sprechen, der Psalm 88 verfasste, das war auch eine der drei großen Musikdirektoren im alten Israel. Und einen Psalm gibt es von Moses. Mose hat Psalm 90 verfasst während der Wüstenwanderung Israels. Er fällt also in die Zeit von zwischen 1560 bis 1520 vor Christus hinein. Also das zeigt uns, die Psalmen sind nicht erst mit David ein Begriff geworden, sondern schon ein halbes Jahrtausend zuvor gab es diese Gattung schon im alten Israel unter Mose. Gemäß den Hinweisen der Septuaginta gehen die Psalmen 145, 146 und 147 auf Haggai und Zacharia zurück, die ja zu den letzten inspirierten Propheten, Schriftpropheten gehörten. Im Talmud steht mehr als einmal, nach dem Tod der Propheten Haggai, Zacharia und Malachi wich der Heilige Geist von Israel. Und wir sehen also mit diesen Schlusspsalmen oder zur Schlussgruppe gehörenden Psalmen 145 und 147 kommen wir in die Abschlusszeit der Schriftpropheten des Alten Testamentes, Haggai und Zacharia. Man findet in bibelkritischen liberalen Kommentaren die Meinung, dass Psalmen noch bis in die Makkabäerzeit, bis ins 2. Jahrhundert vor Christus verfasst worden seien. Also das können wir vergessen. Wir können die Psalmen wirklich in den Bereich der Schriftpropheten, die inspiriert waren, hineinversetzen, also in die Zeit von Mose bis zu den letzten Propheten Haggai, Zacharia und dann kam nur noch Malachi. Daraus folgt, die Psalmen umfassen den Zeitraum des ganzen Alten Testaments. Eben von Mose 1560 vor Christus bis Zacharia 520 vor Christus. Nebst Angaben über Autoren gibt es auch Angaben über Widmungen. Psalm 39, Vers 1, Psalm 62, 1, 77, 1 hat die Widmung, dass diese Psalmen geschrieben sind für Jedutun. Jedutun war einer der großen Musikdirektoren. Wir kommen auf ihn auch noch zurück. Einen Psalm gibt es, der ausdrücklich gewidmet ist für Salomo. Psalm 72, Vers 1. Da gibt es ein Problem, sprachlich, weil auf Hebräisch steht hier Lishlomo. Das ist das gleiche wie Le David. Das kann man übersetzen von David. Also würde man sagen, ja, das ist von Salomo, ein Psalm von Salomo. Lishlomo. Nein, es ist nicht von Salomo, weil der letzte Vers, 20, erklärt, es sind zu Ende die Gebete Davids, des Sohnes Isais. Ja, das ist ein Gebet Davids, das er aber seinem Sohn Salomo gewidmet hat. Dieser Psalm beschreibt in wunderbar prophetischer Vorausschau die Königsherrschaft des Messias am Ende der Zeiten, das tausendjährige Reich. Ich lese zum Beispiel Psalm 72, Vers 7. In seinen Tagen wird der Gerechte blühen und Fülle von Frieden wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. Und er wird herrschen vom Meer zu Meer, von Meer zu Meer und vom Strome bis an die Enden der Erde. Vor ihm werden sich beugen die Bewohner der Wüste und seine Feinde werden den Staub lecken. Die Könige von Tarsis und von den Inseln werden Geschenke entrichten. Es werden Abgaben darbringen die Könige von Sheba und Seba. Und alle Könige werden vor ihm niederfallen, alle Nationen ihm dienen. Das ist die Beschreibung des Herrn Jesus Christus als der letzte König, als der große Salomo. Salomo bedeutet Frieden. Die Königsherrschaft Salomos umfasste das größte Reich in Israel in der Geschichte. Er hatte eine Art Friedensherrschaft und er beherrschte unterworfene umliegende Völker. Aber das war nur ein kleiner Vorgeschmack von dem großen Reich des Friedens in der Endzeit, wenn der Herr Jesus kommen wird. Und so war eben dieser Psalm Salomo gewidmet. Und wenn David am Schluss schreibt, es sind zu Ende die Gebete Davids, des Sohnes Isais, dann braucht es nicht zu bedeuten, das sei das letzte Gebet gewesen von David. Und es gäbe nachher dann keine Psalmen Davids mehr, sondern das drückt aus, mit diesen Gebeten in diesem Psalm kommen alle Wünsche und Sehnsüchte Davids zum Abschluss. Damit ist der Höhepunkt erreicht. Wenn er betet im Blick auf das Friedensreich, das der verheißene Erlöser einmal auf dieser Erde schaffen wird. Also das zu den Widmungen. Jetzt ein paar Worte zu den Psalmen in Verbindung mit dem ersten Tempel. Der erste Tempel wurde ja von Salomo gebaut. Und zwar, wie wir in 1. Chroniker 28 nachlesen, nach den Plänen der Tempelrolle, die sein Vater David ihm übergeben hatte. Die Tempelrolle war eine Rolle mit den genauen Bauplänen des salomonischen Tempels. Und David sagt, dass diese Tempelrolle durch die Inspiration zustande gekommen war. Nun, Salomo hat den ersten Tempel gebaut, aber sein Vater David hatte alles vorbereitet. Nicht nur den Bau des Tempels selber, sondern die ganze Organisation der Tempelmusik. Das hat David ins Leben gerufen. David, eben der größte Psalmendichter, denn über die Hälfte der Psalmen stammen ja von ihm. Aber diese Psalmen sind also ganz speziell in Verbindung mit den Tempelgottesdiensten zu sehen. David war ein musikalisches Phänomen. In 1. Samuel 16 lesen wir etwas über den ganz jungen David, der als Musiker an den Hof Sauls kommen sollte, weil dieser depressiv geworden war durch dämonische Einwirkung. Übrigens, das, wenn ich das so sage, will ich nicht falsch verstanden werden. Depression hat nicht automatisch etwas zu tun mit dämonischer Belastung. Man unterscheidet in der Medizin, habe ich gelernt, etwa 20 verschiedene Typen von Depressionen. Ja, da gibt es die Studentendepression. Man arbeitet zu viel, isst zu wenig, regelmäßig. Und dann wird man depressiv. Und so weiter. Und eine dieser 20 Typen ist eine Depression, die durch okkulte, dämonische Belastung entsteht. Das war der Fall bei Saul. Und so suchte man jemand, der bei ihm Musik machen könnte zur Therapie. Und da wird er beschrieben, der ausersehene Künstler, 1. Samuel 16, Verse 18. Und einer von den Knechten antwortete und sprach, siehe, ich habe einen Sohn Isais, des Bethlehemiters gesehen, der des Spielens kundig ist. Und er ist ein tapferer Held und ein Kriegsmann und der Rede verständig und ein schöner Mann und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und sprach, sende David deinen Sohn zu mir, der bei dem Kleinvieh ist. Und Isai nahm einen Esel mit Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und er sandte es durch David seinen Sohn an Saul. Und David kam zu Saul und stand vor ihm. Und er liebte ihn sehr und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und sprach, lass doch David vor mir stehen, denn er hat Gnade gefunden in meinen Augen. Und es geschah, wenn der Geist von Gott, also dieser böse Geist nach Vers 14, den Gott als Gericht gesandt hat. Wenn der Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Laute und spielte mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung und es wurde ihm wohl. Und der böse Geist wich von ihm. Das ist Musiktherapie. Aber vielleicht noch ein Wort dazu. Dieser begabte junge Mann hat Laute gespielt, hebräisch Kinnor. Das ist ein Instrument mit so ungefähr 5 bis 10 Saiten. Also ein harfenähnliches Instrument mit 5 bis 10 Saiten, das man so im Arm hielt. Das war also nicht ein Instrument, um abstrakte Musik zu machen. Abstrakte Musik heißt Musik nur mit Instrumenten, sondern es war ein typisches Begleitinstrument. Ideal zur Begleitung von Psalmen. Also David hat nicht einfach instrumentale Musik gemacht und dann ging der böse Geist weg. So einfach geht das nicht. Aber er hat Psalmen gesungen. Und das ist tatsächlich so, dass ein glaubendes Beten und Psalmen singen effektiv die Mächte der Finsternis vertreibt. Darum gibt es ja den Merkspruch, Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken. Das hat also nichts zu tun mit irgendwelchen magischen Vorstellungen, wenn man da Töne zum Klingen bringt, dann gehen da Geister weg. Überhaupt nicht, sondern es geht um diese Psalmen, um diese Aussagen, die der Feind einfach nicht erträgt, wenn sie im Glauben glaubensmutig gesungen werden. Und das hat Saul gut getan. Nun, das war David als junger Mann. Jetzt schauen wir den alten David an, der ein bewegtes Leben hinter sich hatte. Und dann schauen wir die letzten Worte Davids in 2. Samuel 23, Vers 1. Und dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht David, der Sohn Isais, und es spricht der hochgestellte Mann, der Gesalbte des Gottes Jakobs und der Liebliche in Gesängen Israels. Ja, also die Musik war lieblich, übrigens. Der Liebliche in Gesängen Israels. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet. Und sein Wort war auf meiner Zunge. Es hat gesprochen der Gott Israels, der Fels Israels zu mir geredet. Hier wird deutlich, David war sich auch selber bewusst, dass die Psalmen unter der Inspiration, unter der direkten Einwirkung des Geistes Gottes verfasst worden sind. Also hier haben wir eine wichtige Stelle zur Inspiration der Psalmen. David hat im Blick auf den ersten Tempel aus Stein, der die Stiftshütte endgültig ablösen sollte, die ganze Tempelmusik vorbereitet. Da lohnt es sich mal zu lesen, 1. Chroniker 15, dann Kapitel 16, 25. Und da sieht man, wie David also die Tempelmusik so aufgebaut hat, dass es an der Spitze drei große Dirigenten gab, die für alles verantwortlich waren. Die drei Musikdirektoren waren Asaf, Jedutun und Heman, ja, von denen wir bereits gesprochen haben. 1. Chroniker 25, Vers 6. Es gab 4000 Tempelmusiker. 1. Chroniker 23, 5. Nicht, dass die alle miteinander gespielt hätten, sondern es ging darum, dass man einen Turnus haben konnte für die Tempelmusik das ganze Jahr hindurch. Und David hat es auch so eingerichtet, sieht man in diesen Kapiteln von 1. Chroniker, dass junge Leviten wurden in die Lehre genommen und bekamen also einen systematischen Musikunterricht, um dann Tempelmusiker zu werden. Das war alles organisiert von David. Ja, und darum sehen wir also, dass die Einrichtung der Tempelmusik also mit David in eine ganz großartige Phase eingetreten war. Nun zum Aufbau der Psalmen. Im Grundtext werden die 150 Psalmen in 5 Bücher aufgeteilt. Da wäre das Buch 1, die Psalmen 1 bis 41. Und dann kommt ein Titel, und diesen Titel findet man eben auch im hebräischen Grundtext, zweites Buch vor Psalm 42. Und dieses Buch geht bis Psalm 72. Wir sehen also, die Länge ist unterschiedlich. Dann kommt ein drittes Buch, die Psalmen 73 bis 89, viertes Buch 90 bis 106, fünftes Buch 107 bis 150. Diese Einteilung wird aber nicht nur deutlich durch diese Zwischenüberschrift mit erstes, zweites, drittes Buch, sondern am Ende jedes Psalmenbuches gibt es einen Refrain, der in Variationen, also ganz nach musikalischer Manier, immer wieder vorkommt. Schauen wir mal Psalm 41. Der letzte Vers, Vers 13, schließt eben nicht einfach Psalm 41 ab, sondern das ganze erste Buch. Darum wurde er korrekterweise in der alten Elberfelder ein bisschen abgesetzt, gedruckt. Da heißt es, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit bis in Ewigkeit. Amen, ja, Amen. Also achten wir jetzt darauf, Gott wird gepriesen, von Ewigkeit bis Ewigkeit, und dann dieses ungewöhnliche doppelte Amen, ja? Amen, ja, Amen. Und gehen wir zu Psalm 72. Zu diesem Psalm, wo alle Sehnsüchte und Gebete Davids ihre Vollendung finden. Und da heißt es in Vers 18. Das ist nun nicht einfach der Abschluss von Psalm 72, sondern gleichzeitig der Abschluss des ganzen zweiten Buches. Gepriesen sei der Herr, Gott, der Gott Israels, der Wunder tut, er allein. Und gepriesen sei sein herrlicher Name in Ewigkeit. Und die ganze Erde werde erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Amen, ja, Amen. Aber merken wir, wie hier in Variation das Thema ausgefüllt wird, ja? Da kommt einiges mehr in die Sätze hineingepackt vor. Aber es ist genau das gleiche Motiv. Und erstaunlich ist Folgendes. Hier wird gesagt, die ganze Erde werde erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Wie endet das zweite Buch Mose? Das zweite Buch Mose endet mit der Vollendung des Stifts Hüttenbaus. Und wir sehen dort die Schechina, die Wolke der Herrlichkeit Gottes, die in die Stiftshütte kommt. 2. Mose 40, Vers 34. Und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Zusammenkunft hineingehen, denn die Wolke ruhte darauf. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Das zweite Buch Mose endet mit Gottes Herrlichkeit, die die Stiftshütte erfüllt, der Ort, wo Gott inmitten einer götzendienerischen Welt wohnt. Und nun Psalm 72 endet im Refrain damit, dass Gottes Herrlichkeit die ganze Erde erfüllt, nämlich in der Zeit, wenn dann der Messias über die ganze Erde herrschen wird. Also da sieht man einen ganz deutlichen Bezug zu den Büchern Mose. Und das gibt schon mal eine erste Idee. Aha, offensichtlich könnte man da eine Analogie, eine Parallele entdecken zwischen den Büchern Moses und den Büchern Davids. Ja? Zwischen den fünf Büchern Mose und den fünf Büchern der Psalmen. Nun gehen wir zu Psalm 89 und wir sehen dort den Refrain für das dritte Buch. Der letzte Vers schließt das ganze dritte Buch ab. Gepriesen sei der Herr ewiglich. Amen, ja, Amen. Knapp gefasst, aber es ist das gleiche Thema. Dann gehen wir zum Schluss des vierten Buches. Der Refrain, Psalm 106, Vers 48, liest sich wie folgt. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und alles Volk sage Amen. Lobet den Herrn. Und Psalm 150, dort finden wir den Refrain nicht mehr. Ist auch nicht mehr nötig, denn am Schluss des Buches weiß man, dass es jetzt fertig ist, ja? Aber bei den anderen Büchern sehen wir ganz klar, ist der Refrain gegeben, um diese von Gott gewollte Fünfteilung zu erwirken. Und das hilft uns nun schon mal im Blick auf den Gedanken, wie sollen wir die Psalmen lesen in ihrer Abfolge? Hat die Abfolge irgendetwas zu bedeuten? Oder sind sie irgendwie zufällig so angeordnet? Nun, wenn man auf die Autoren schaut, dann findet man, das erste Buch ist voll von Davids Psalmen. Und dann im zweiten Buch findet man plötzlich andere Autoren, da kommen die Söhne Koras. Aber man findet auch da Psalmen Davids. Also irgendwie kann man nicht die Bücher nach Autoren ordnen. Und am Anfang des vierten Buches, da finden wir einen Psalm von Mose. Also kann man auch irgendwie denken, die Psalmen sind nach einem zeitlichen Schema geordnet, ja? Denn der Psalm, von den Psalmen, die wir datieren können, wissen wir, Psalm 90 ist der älteste Psalm. Ist aber nicht der erste Psalm. Also die Einteilung geht nicht nach Autoren, aber wir haben schon einen Hinweis, die Psalmen sind offensichtlich nach einer bestimmten Ordnung angelegt. Übrigens, der Psalm von Mose behandelt die Wüstenreise. Und im Psalm 90 wird daher die Vergänglichkeit des Menschen vorgestellt. Im Gegensatz zu Gott, der immer bleibt und der uns in unserer Vergänglichkeit so der Anker der Seele ist, in der Ewigkeit. Psalm 90, ein Gebet von Mose, dem Manne Gottes. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen, von Generation zu Generation. Mose hat ja erlebt, in der Wüstenwanderung, wie die Auszugsgeneration musste sterben. Die durfte nicht ins Land. Und dann kam eine neue Generation, die war dann vorgesehen für das Land. Von Generation zu Generation. Ehe geboren waren die Berge und die Erde und den Erd. Ehe geboren waren die Berge und du die Erde und den Erdkreis erschaffen hattest. Ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt es zum Staub zurückkehren, den Menschen, und sprichst, kehre zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Das sind 3 Stunden. 4 Nachtwachen. Du schwemmst sie hinweg. Sie sind wie ein Schlaf, am Morgen wie Gras, das aufsprost. Am Morgen blüht es und sprost auf, am Abend wird es abgemäht und verdorrt. Denn wir vergehen durch deinen Zorn, und durch deinen Grimm werden wir hinweggeschreckt. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Gedanken. Die Tage unserer Jahre, ihr sind 70 Jahre. Und wenn in Kraft, 80 Jahre. Und der Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wir wissen aus den ägyptischen Hieroglypheninschriften, dass das Durchschnittsalter, die Lebenserwartung im alten Ägypten war um 30 Jahre. Das ist schon eindrücklich, das auserwählte Volk kommt aus Ägypten und Mose sagt, 70 Jahre, wenn es hochkommt, 80. Aber es ist trotzdem so schnell wie ein Gedanke. Und darum dann dieser zentrale Vers, darum eignet sich dieser Psalm auch gut für eine Abdankung. So lehre uns den Zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Also Mose beschreibt hier das Sterben in der Wüste. Und was ist das Thema des 4. Buches Mose? Das ist das Thema der Wüstenwanderung. Dort wird beschrieben, wie eine Generation, weil sie gegen Gott rebelliert hatte, in der Wüste sterben musste und das Land nicht erreichen durfte. Und so sehen wir, Psalm 90 wurde platziert am Anfang des 4. Buches, um diesen Bezug zum 4. Buch Mose herzustellen. Also wir können wirklich da weiterdenken. In der Abfolge der Psalmen, auch da ist ein göttlich inspirierter Plan zu suchen. Wir sollen uns also fragen, warum kommt nach Psalm 22 Psalm 23? Und warum nach Psalm 23 Psalm 24? Und da können wir ganz schöne Entdeckungen machen. Ja, wollen wir gleich. Psalm 23 können wir auswendig. Und wenn nicht, dann bald. Das ist ja das erste Kapitel, das Kinder mal als Kapitel auswendig lernen. Nun, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Gott wird hier als Hirte vorgestellt. Was haben wir im Psalm 22? Ein ganz anderes Thema. Vers 2, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ja der Ruf des Gekreuzigten. Und in Vers 17 heißt es, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Das ist der Gekreuzigte. Und in Vers 15 heißt es, wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Unter der Eigenlast des Gekreuzigten renken ja die Knochen aus. Hier wird das Sterben des Erlösers beschrieben. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Also Psalm 22, das ist der gute Hirte, der sein Leben lässt. In Psalm 23 finden wir auch den Hirten, der aber die Gläubigen führt und sie durch Not, durch Tal des Todesschattens hindurch leitet. Das ist der große Hirte, gemäß Hebräer 13. Es gibt ja so drei Hirtentitel des Erlösers im Neuen Testament. Der gute Hirte, Johannes 10, der große Hirte, Hebräer 13, Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe. Der große Hirte der Schafe, das ist der Herr Jesus, der heute die Erlösten führt. Er ist der Auferstandene aus den Toten. Ja, das passt. Psalm 22, der gute Hirte, der stirbt. Psalm 23, der große Hirte, der auferstanden ist. Dann folgt Psalm 24 und da sehen wir den Messias-König, der seine Herrschaft in Jerusalem antritt. Ich lese Vers 7. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch ewige Pforten, das einziehe der König der Herrlichkeit. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch ewige Pforten, das einziehe der König der Herrlichkeit. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Da finden wir Christus als den herrschenden Messias, der in der Endzeit kommen wird, um in diese Welt Ordnung zu bringen. Durch sein Königtum. Da ist er der Erzhirte. So wird er genannt in 1. Petrus 5. Im Zusammenhang geht es dort um Älteste, die in den Gemeinden einen Hirtendienst tun. Und Petrus sagt, ihr müsst diesen Dienst tun, nicht aus Zwang, freiwillig, auch nicht, um euch irgendwie zu bereichern, nicht um schändlichen Gewinnes willen, auch nicht als solche, die herrschen über ihre Besitztümer, sondern er sagt in 1. Petrus 5, Vers 3, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Ein Beispiel durch ihr Leben. Das sollen sie sein. Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Kranz, Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Also wenn einmal der Erzhirte, das heißt der Oberhirte, unter dem alle Ältesten stehen als Unterhirten, wenn einmal der Erzhirte offenbar wird bei seinem Kommen als Herrscher, dann werdet ihr den Lohn bekommen der Treue, dann im tausendjährigen Reich. Er wird euch den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit geben. Also der kommende Christus in seinem Reich ist der Oberhirte, der Erzhirte. Und das entspricht genau Psalm 24. So finden wir also in diesen drei Psalmen, von denen wir auf den ersten Blick denken, sie stehen thematisch völlig isoliert, finden wir plötzlich eine Trilogie, also eine Dreierabfolge, die besonders zusammengehört. Und angeregt durch solche Entdeckungen kann man weitergehen und solche Verbindungen erkennen. Also es ist schon so, dass man mit den fünf Büchern Mose eine Parallele erkennen kann, inhaltlich mit den fünf Büchern der Psalmen. Ich habe gewisse Andeutungen gemacht. Es gibt noch mehr. Und selbst in der Abfolge der Psalmen findet sich ein göttlicher Plan. Nun möchte ich ein paar Worte sagen zur hebräischen Dichtung, Poesie im Alten Testament. Und das ist nützlich nicht nur fürs Psalmenlesen, sondern für einen ganzen Drittel des Alten Testaments. Ein Drittel des Textes im Alten Testament ist in Versform geschrieben. Also an Textumfang entspricht das dem ganzen Neuen Testament. Und darum lohnt es sich doch, ein paar Grundelemente zu kennen der hebräischen Poesie, zumal, wie ich noch zeigen werde, die Poesie im Deutschen weitgehend erhalten bleibt. Ich erkläre, wie das überhaupt möglich ist. Die Grundstruktur der Poesie im Alten Testament ist der Aufbau eines Verses aus zwei parallel gestellten Verszeilen. Also das ist das Schulbeispiel der Dichtung. Ein Vers, zusammengesetzt aus zwei Verszeilen, die parallel sind. Nun müssen wir uns einprägen, drei Grundtypen. Es gibt dann alle möglichen Variationen dazu, aber man muss ja mit den Schulbeispielen beginnen. Und so kann man dann schon das meiste der Poesie viel besser verstehen. Also wenn man das so berücksichtigt und das Buch Hiob liest, liest man es plötzlich ganz anders. Und man versteht den Text viel besser. Also da macht man einen Verständnissprung nach vorne. Also drei Typen. Der erste heißt Synonymer Parallelismus. Ich erkläre das Wort Synonym, bedeutet ein gleichbedeutendes anderes Wort. Darum gibt es ja unter den Dudenreihen, unter der Dudenreihe gibt es einen Band, der heißt Synonyme. Also da kann man irgendein Wort suchen und man möchte wissen, was gibt es noch für andere Wörter, die etwa das Gleiche bedeuten. Das wird dort schön zusammengestellt. Der synonyme Parallelismus ist folgendes. In den parallelen Verszeilen wird derselbe Gedanke mit anderen Worten ausgedrückt. Zum Beispiel Psalm 19, Vers 7. Manchmal kann meine Versangabe um einen Vers variieren. Das hängt damit zusammen, dass in der alten Elberfelder leider die inspirierte Titelüberschrift nicht als Vers gerechnet wird. Psalm 19, Vers 7. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, erquickend die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht weise den Einfältigen. Die erste Verszeile ist, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, erquickend die Seele. Nun sehen wir, der Ausdruck, das Gesetz des Herrn, entspricht das Zeugnis des Herrn. Also das Zeugnis des Herrn ist ein anderer Ausdruck für das Gesetz. Übrigens werden ja die 10 Gebote werden genannt das Zeugnis. 2. Mose 25 wird gesagt, das Zeugnis sollte in die Bundeslade gelegt werden. Das Zeugnis, das waren die 10 Gebote der Tora, die das ganze Gesetz zusammenfassen. Weil sie Zeugnis davon geben, wie Gott ist. Die 10 Gebote sagen uns aus, wie gerecht Gott ist. Also, das Gesetz des Herrn ist das gleiche wie das Zeugnis des Herrn. Und dann wird gesagt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Und in der Parallele, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Also vollkommen, da gibt es ja Streit in der Theologie. Die liberalen Theologen sagen, ja, nein, die Bibel hat Fehler. Und dann gibt es noch solche Künstler, die können sagen, ja, die Bibel ist zwar sie ist zwar vollkommen, aber sie ist nicht unfehlbar. Das ist ein Salto Mortale. Aber so in dieser Weise wird operiert. Nun, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und das wird hier parallel gestellt mit zuverlässig. Und wenn eine Aussage in der Bibel nicht zuverlässig wäre, weil es menschliche Irrtümer enthält, dann ist das Gesetz nicht mehr vollkommen. Also so sehen wir, die hebräische Poesie macht durch ihre Wiederholung, macht sie ganz klar, was gemeint ist, damit wir nicht mit dem Wort vollkommen so spielen können. Ja, die Bibel ist vollkommen und so und wir müssen zu dieser Vollkommenheit stehen, aber unfehlbar ist sie nicht. Nein, vollkommen, zuverlässig. Und ihre Wirkung ist in der ersten Verszeile erquickend die Seele. Also die Seele wird belebt durch das Lesen. Und das steht parallel mit macht weise den Einfältigen. Übrigens, der Einfältige, das ist nicht so einfach der Dummling. Sondern das hebräische Wort geht zurück auf das Verb bata, offen sein. Der Einfältige ist der, der offen ist für alles. Das ist nicht das Gleiche wie der Gottlose. Der Gottlose ist für die göttlichen Dinge nicht offen. Aber der Einfältige ist offen für die guten Sachen, aber er findet auch die schlechten gar nicht so daneben. Er ist eben ganz modern, offen für alles. Das ist ja ein Etikett, das man haben sollte heute, um in der Gesellschaft anerkannt zu sein. Und wer eben nicht offen ist für alles, der ist halt ein bisschen komisch. Aber die Bibel sagt, das ist der Einfältige. Und das Gesetz des Herrn, das Zeugnis Gottes, macht den, der offen ist für alles, damit er weiß, das Böse abzulehnen und das Gute bewusst zu wählen. Aber sehen wir, wenn wir die Bibel so beginnen zu lesen, mit diesen parallelen Verszeilen, dann verstehen wir den Text plötzlich besser. Ein anderes Beispiel, Psalm 119, Vers 105. Die erste Zeile. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und meines Pfades Licht. Also, parallel ist, das Wort ist Leuchte und in der zweiten Verszeile Licht. In der ersten Zeile haben wir den Fuß dessen, der geht. In der zweiten Zeile haben wir den Weg. Das steht ganz nahe beieinander. Also einerseits zeigt uns das Wort Gottes, wie wir Schritt für Schritt in unserem Leben gehen können. Und andererseits zeigt es auch in der Übersicht den Weg, den wir gehen sollen. Und so ergänzen sich diese beiden parallelen Synonymen Zeilen. Typisch in der hebräischen Poesie ist die Knappheit der Wörter. Also wenn man hebräische Poesie so liest, ist man überrascht, wir brauchen auf Deutsch dauernd viel mehr Wörter. Das sind es oft nur drei Wörter für eine Verszeile. Ganz knapp und gedrängt wird gesprochen. Wir sind uns von der Lyrik in der deutschen Literatur gewohnt. Je weitschweifiger und redundanter, also mit überflüssigen Zusätzen, desto poetischer wird es eingestuft. Aber die hebräische Poesie, trocken, kurze, prägnante Worte. Nun, das hängt damit zusammen, dass die Bibel sagt, dass der Gerechte nicht viele Worte macht. Es ist kein Schwatzer. Er weiß genau, was er zu sagen hat und in Prediger 5 heißt es, dass wir nicht viele Worte vor Gott machen sollen. Nun könnte jemand sagen, ja gut, aber das stimmt ja schon für die erste Zeile. Aber gerade, dass in der zweiten Zeile das Gleiche dann nochmals gesagt wird, das ist doch weitschweifig. Ja, könnte gerade auf das Gegenteil hinweisen. Aber auch die zweite Zeile ist ganz knapp gebracht, um eben die Aussage so präzise und unmissverständlich wie möglich zu bringen. Also die zweite Verszeile ist dazu angetan, damit man nicht missverstanden wird, trotz der Kürze, Knappheit und Klarheit. Ich werde das dann schon noch ein bisschen demonstrieren, wie das klingt. Zweites Beispiel, der antithetische Parallelismus. Dem in der ersten Verszeile ausgedrückten Gedanken wird in der zweiten ein Kontrast gegenübergestellt. Das kommt besonders häufig vor in den Sprüchen. Darum nehme ich zuerst mal aus dem Sprüchebuch ein Beispiel. 28, Vers 12. Oder besser Vers 13. Wer seine Übertretungen verbirgt, wird kein Gelingen haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen. Jetzt ist klar, die zweite Zeile drückt nicht dasselbe mit anderen Worten aus, sondern es ist der Gegensatz. Derjenige, der vor Gott seine Schuld nicht aufdecken will und seine Folgen, und derjenige, der sie aufdeckt, bereut, sein lässt und die Folgen davon. Dann aus den Psalmen. Psalm 119, Vers 67. Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Jetzt aber bewahre ich dein Wort. Das ist der Gegensatz zu der ersten Zeile. Also Vergangenheit im Irrtum und jetzt das neue Leben in der Wahrheit des Wortes Gottes. Nun noch ein drittes Beispiel. Der dritte Typ, meine ich, synthetischer Parallelismus. Die Synthese ist ja das Zusammenbringen von zwei Dingen, die dann etwas Neues ergeben, einen Schritt weiterführen. Der Gedanke der ersten Verszeile wird in der zweiten ergänzt. Also hier wird auf der ersten Zeile aufgebaut. Nicht mit dem Gleichen, nicht mit einem Kontrast, sondern mit einer Weiterführung. Psalm 119, Vers 9. Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad in Reinheit wandeln, indem er sich bewahrt nach deinem Worte? Frage, Antwort. Das ist ein Beispiel für synthetischen Parallelismus. Noch ein Beispiel, Sprüche 4, Vers 18. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet bis zur Tageshöhe. Also die erste Zeile drückt aus, der Gerechte ist so wie das Sonnenlicht, nach der Dunkelheit der Nacht geht das Licht auf über den Bergen. Aber damit endet es nicht, sondern genauso wie die Sonne dann aufsteigt bis zur Mittagshöhe und ihre volle Leuchtkraft gibt, so ist der Weg des durch Glauben gerecht gewordenen. Es wird immer heller, das göttliche Licht breitet sich immer mehr aus in seinem Leben bis zur Tageshöhe. Also die zweite Zeile ist, das stets heller leuchtet bis zur Tageshöhe. Es gibt Bibelübersetzungen, wo die Verszeilen so ausgedruckt sind im Text, dass man die Verszeilen immer sofort erkennt. Es gibt Übersetzungen, die haben das für die Psalmen, aber dann für viele andere Bücher nicht. Praktisch alle Prophetenbücher, Jesaja, Jeremia, nicht immer, Hesekiel auch nur zum Teil, aber dann alle 12 kleinen Propheten, die sind praktisch nur poetisch. Alles Poesie, alles in Verszeilen. Und auch da wäre es eben nützlich, würden in der Bibelübersetzung diese Zeilen klar ausgedruckt werden, dann kann man das sofort auf einen Blick erkennen. Aber wenn man das nicht so hat in seiner Bibel, mit der Zeit, wenn man das ein bisschen übt, bekommt man so den Blick, dass man sofort die Verszeilen erkennen kann, sogar in einem Fließtext. Ja, also jetzt haben wir etwas gesehen von der Hauptstruktur des Parallelismus im Hebräischen. Und nun wird uns klar, diese Poesie könnte man bezeichnen als Gedankenreim. Das ist ja noch nicht die Form, oder? Wie im Deutschen, da ist für die Poesie einfach so wichtig, dass der Rhythmus und der Reim. O große Erlösung, erkauft durch sein Blut, dem Sünder, der glaubt, kommt sie heute zugut. Die volle Vergebung wird jedem zuteil, der Jesus erfasset das göttliche Heil. Aber wenn man das nur auf Französisch übersetzt, ist die ganze Lyrik dahin. Nun, die hebräische Lyrik ist aber konzentriert auf die Inhaltsseite und nicht auf die Form, formale Seite. Und darum bringt man sie auch in der Bibelübersetzung rüber. Wir wissen seit einigen Jahrzehnten einiges über die kanaanitische Poesie. Und zwar durch die Entdeckung der ugaritischen Keilschrifttafeln aus Nordsyrien. Die wurden so um 1930 entdeckt und dann bearbeitet. Es ging natürlich noch Jahre, bis dann die Ergebnisse da waren. Und jetzt wissen wir, diese Art von Poesie im Alten Testament war auch die Poesie der kanaanitischen Völker. Also im Land Israel bis nach Libanon. Das war das kanaanitische Gebiet. Und es ist ja so, Hebräisch ist ein kanaanitischer Dialekt. Darum wird Hebräisch genannt in Jesaja 19 die Sprache Kanaans. Abraham kam ja aus Ur in Chaldäa. Dort sprach er Akkadisch, auch eine semitische Sprache, verwandt mit Arabisch und Hebräisch und Ugaritisch. Er kam ins Land Kanaan und da lernte er Kanaanitisch sprechen. Und seine Nachkommen haben das übernommen und darum sprechen sie eben Kanaanitisch, will sagen Hebräisch in der Bibel. Also diese Art der Poesie ist nicht etwas Neues in der Bibel, sondern das war schon die Poesie der alten Kanaaniter. Aber bei dieser Ähnlichkeit in der Form, eben Gedankenreim, war man dann doch verblüfft über den Unterschied im Inhalt. Also diese ugaritische Literatur, das ist etwas vom Widerlichsten, was es gibt. Es sind Göttergeschichten mit Baal und so weiter, aber alles reine Pornografie. So widerlich und abstoßend. Und wenn man dann die Psalmen liest, so rein, vollkommen, zuverlässig. Also man könnte sagen, das Gefäß ist zwar wirklich so ähnlich wie bei den Kanaanitern, aber der Inhalt so unterschiedlich, wie es nur geht. Nun, Gott hat diese Form gewählt, um die poetischen Teile des Alten Testamentes zu inspirieren, wohlwissend im Blick auf die Weltmission, dass das Wort Gottes nicht nur einmal auf Griechisch übersetzt werden sollte, im 3. Jahrhundert vor Christus, sondern dann bis 2004 in über 2300 Sprachen. Wenigstens Bibelteile, wenn nicht die ganze Bibel. Und so war also die Bibel schon so konzipiert, dass sie eigentlich richtig dafür gemacht war, um einmal in die Sprachen der Heiden übersetzt zu werden. Und so bekommen wir in allen Sprachen, wenn die Psalmen oder andere Bücher übersetzt werden, das Wesentliche der biblischen Poesie mit, obwohl wir nicht die Grundsprache kennen. Das ist schon schön, das zu sehen. Aber es kommt doch dazu, im hebräischen Text selber gibt es auch Rhythmus. Der Reim ist ungewöhnlich. Aber Rhythmus, und zwar so, dass zum Beispiel die Verszeilen können sein, ein Rhythmus 3 plus 3. Das ist sehr typisch, zum Beispiel bei unterweisenden poetischen Aussagen. Sehr typisch für das Buch der Sprüche. Dann gibt es den Rhythmus 3 plus 2. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Dauernder Taktwechsel. Das ist typisch für die Klagelieder. Das hat also etwas sehr Jammerndes und seelisch Bewegtes an sich. Und dann haben wir zum Beispiel auch typisch 2 plus 2. Das ist sehr oft zu finden im Hohenlied. Also fröhliche, lyrische Poesie. Aber was man festhalten muss, sehr typisch ist es, dass diese Poesie nicht in eine Form gepresst ist, wo der Takt immer gleich beibehalten werden muss, sondern es gibt hier viel Freiheit im Taktwechsel. Aber noch bevor man diese ugaritische Literatur erforscht hatte, da haben liberale Theologen gesagt, die Psalmen sind miserabel überliefert. Der hebräische Text ist so schlecht überliefert. Ja, und Beweis? Ja, wir können Hebräisch lesen, oder? Wir sehen, da wechselt dauernd der Rhythmus. Und wenn es da 3 Betonungen hat und dann kommen wir 2, das ist ein Hinweis, dass da ein Wort ausgefallen ist. Ja? Und jetzt muss man sagen, ja, das war nicht der Weisheit letzter Schluss. Jetzt wissen wir, dass das Taktwechsel sehr typisch ist, schon in der Poesie von Ugarit, die zurückgeht auf das 2. Jahrtausend vor Christus. Und das sind originale Dichtungen. Das sind nicht einfach Abschriften über Jahrtausende hinweg, sondern wir haben da Schriften, originale Schriften aus dem 2. Jahrtausend vor Christus. Das ist typisch, da und der Taktwechsel. Also diese Freiheit der Poesie war da. Und darum war es zum Beispiel möglich, dass man eben auch poetisch sprechen konnte. Also Weise konnten ihre Weisheit in Versform sprechen. Da kommt doch oft die Frage, wie war das mit den Freunden Hiobs? Das ist alles Poesie, alles in Verszeilen. Haben die so gesprochen mit Hiob? Oder hat ein späterer Redaktor diese Gespräche völlig umgearbeitet und daraus Poesie gemacht? Nun, wir können davon ausgehen, dass die als große Weisen, für die sie sich auch selbst hielten, ja, dass die tatsächlich so gesprochen haben. Und das geht, weil es eben nicht eine so strenge Form ist, wie wir das in der deutschen Poesie haben. Da ist es ein bisschen schwieriger, nicht wahr, poetisch einfach so miteinander zu sprechen, in Versform und Reim. Aber das gibt's also Leute, die können zum Beispiel auf Deutsch sprechen, ein Gespräch führen in Parametern, ja? Parametern. Also dieses komplizierte Versmaß, das auf die Griechen zurückgeht. Gibt es Leute, die können das, aber das sind Ausnahmen. Nun, im alten Israel kann man davon ausgehen, dass Weise auch so miteinander sprechen konnten. Ja, wir sind jetzt bereit für die Pause. Eine halbe Stunde ist also die große Pause. Mit Kuchen und also benutzt das zum richtigen Entspannen. So, wir kommen jetzt zum letzten Teil über das Buch der Psalmen und besehen verschiedene charakteristische Merkmale und Besonderheiten. Aber zuerst möchte ich nochmals zurückkommen auf die Poesie, die wir vor der Pause behandelt hatten im Alten Testament. Ich habe gemerkt, dass gewisse Zuhörer nicht ganz verstanden haben, was ugaritisch ist. Das hat also nichts mit Ungarisch zu tun. Es gibt in Nordsyrien eine Stadt, die man ausgegraben hatte, die eben den Namen Ugarit trägt. Und die Keilschrifttafeln, die man dort entdeckt hat, enthielten eine Schrift, die man bisher noch nicht kannte. Es ist ein alphabetisches Keilschrift-Alphabet, das dort verwendet wurde. Auch die Sprache war völlig neu, kannte man noch nicht, ugaritisch. Aber man hat die Sprache aufschlüsseln können, dank der verwandten Sprachen, Hebräisch, Arabisch, Akkadisch und so weiter. Und darum hat man die ganze Literatur schließlich übersetzen können. Also das zum Ugaritischen. Jetzt möchte ich noch ein Beispiel geben, wie hebräische Poesie klingt, und lese vor Psalm 1. Und man achte also auf die Anzahl der Betonungen und auch die Taktwechsel. Dann kann ich das auf Deutsch mitlesen. Ashrei ha'ish Asher lo halach ba'atzat rasha'im, uve derech hata'im lo amad, uve moshav letzim lo yashav, ki im betorat Adonai chefzo, uve torato yehge yomam valayla, vehaya ke'etz shatul al palgei mayim, אשר פיריו ניתן בעיתו, ועליהו לא ייפול, וכל אשר יעשה יצליח, לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים, כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. So etwas klingt das
mit neuhebräischem Akzent. Und was zu sagen ist, selbst wenn man die Sprache nicht versteht, merkt man, dass hier Sprache vorliegt. Und zwar an der ganzen Intonation, dem, man sagt dem in der Sprachwissenschaft Prosodie, umfasst also Akzent, Betonung, Verlauf der Betonung. Merkt man, es ist Sprache. Und vielleicht stellt man auch fest, das klingt ganz anders als sogenanntes Zungenreden. Das sind unverständliche Silben und die sind normalerweise auch nicht prosodisch geordnet. Aber das ist Sprache des Heiligen Geistes und wir merken tatsächlich, das ist Sprache und in sich strukturiert, selbst wenn man die Wörter gar nicht verstanden hat. Merkt man, da spricht jemand, das ist ein Gegensatz, ja, wenn ich sage, ki yodea Adonai derech tzadikim, vederech reshaim tovet. Denn der Herr kennt den Weg des Gerechten, aber der Weg der Gesetzlosen wird vergehen. Gut, also das nur so als Nebenbemerkung. Wir haben natürlich auch Wortspiele mit in der Poesie und so weiter. Das kommt natürlich in der Übersetzung nicht rüber. Aber wie gesagt, der Hauptaspekt der Poesie kommt auch in der Übersetzung rüber. Und darum ist es so wichtig, dass man diese Grundgedanken, wie ich sie vorgestellt hat, kennt und lernt bewusst so die Psalmen zu lesen. Und plötzlich versteht man wirklich den Text besser. Die Psalmen drücken auf einzigartige Weise die Gefühle und Empfindungen der Erlösten zu allen Zeiten der Heilsgeschichte aus. Gerade deshalb spricht dieses Bibelbuch die Gläubigen im Allgemeinen so direkt an. Sie sprechen einem förmlich aus dem Herzen. Und wer hat das nicht erlebt in verschiedenen Zeiten des Lebens, wie ganz bestimmte Psalmen so richtig auf die Situation zugeschnitten waren. So richtig das ausdrückte, was man vor Gott ausschütten und loswerden wollte. Das ist das Großartige. Und auch hier haben wir wieder eine Besonderheit der hebräischen Sprache. Das hebräische Verbalsystem ist etwas ganz Geheimnisvolles. Und erst in den vergangenen Jahren hat man hier einen Durchbruch erreicht in der Sprachwissenschaft, um das so etwas zu systematisieren. Aber natürlich, auch früher hat man das immer verstanden. Aber so systematisch das darzustellen, das ist erst so in den vergangenen Jahren gelungen. Übrigens ist Benedikt Peters an seine Doktorarbeit über das Verbalsystem und was ich gesehen habe, bringt er es wirklich noch auf den vorletzten Punkt, wenn nicht den letzten sogar. Also ganz toll, was er da am Erarbeiten ist. Nun, etwas ganz Wichtiges im althebräischen Verbalsystem, drücken die Verben in erster Linie nicht Zeiten aus, sondern Aktionen. Zum Beispiel die Grundform, die man lernt im Hebräischen, katal, lernt man, je nachdem, das ist perfekt, das ist sehr verwirrlich. Katal bedeutet einfach eine Handlung als Punkt gesehen, als Aktion, ja? Und dann gibt es den Gegensatz dazu, yikdol, und das bedeutet eine Handlung in ihrem Verlauf oder eine Handlung, die gewohnheitsmäßig getan wird, immer wieder getan wird. Das sind so die beiden Gegensatzpaare. Und dann erst in sekundärer, also in zweiter Linie, kann dann katal auch eine Vergangenheit ausdrücken und yikdol eine Zukunft. Aber man kann auch Stellen finden, wo katal eine Zukunft ausdrückt und yikdol eine Vergangenheit. Also das Grundprinzip, also man muss sich nicht verwirren, durch den Zusammenhang werden die Dinge geklärt. Ja, auf Chinesisch. Auf Chinesisch gibt es ja überhaupt keine Verbformen. Das Verb ist dort ein starrer Block. Also nicht mal verschiedene Personen. Ich bin, du bist, er ist. Auch keine Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und trotzdem versteht man sich im Chinesischen. Es ist nicht deswegen, dass es mit dem Westen so viele Missverständnisse gibt. Also da drückt man eben durch andere Wörter den Zusammenhang aus, dass man weiß, es ist Gegenwart, es ist Vergangenheit. Mit jeder Sprache kann man alles ausdrücken, aber die Mittel sind verschieden. Und nun, im Hebräischen ist das Grundprinzip ist nicht ein Zeitsystem, obwohl man das auch kann, die verschiedenen Zeiten ausdrücken, aber das Grundsystem ist die Aktion, die Handlung wird gesehen als Punkt oder als Linie. Und nun hat das Folgen für die Psalmen. Da fragt man sich, ja, wie soll man jetzt übersetzen? Ashre ha'ish asher lo halach. Ja, halach, das wäre also, würde ja jemand sagen, das ist Vergangenheitsform. Glückselig der Mann, der nicht wandelte im Rate der Gottlosen. Da kommt ein anderer und sagt, nein, das ist eben kein Zeitsystem. Das musst du zeitlos ausdrücken. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Und das ist auch die gute Überlegung. Es geht nur nicht darum, um das Beispiel von jemandem in der Vergangenheit, sondern es geht einfach zeitlos, allgemein gültig, glückselig, von Gott gesegnet, von Gott umgeben ist der Mann, der nicht, im Allgemeinen nicht nach den Überlegungen der Gottlosen, nach dem Zeitgeist dieser Welt sein Leben führt. Und das ist gültig für die Zeit eines Davids, das ist gültig für die Zeit der Apostel, das ist gültig für unsere Zeit und wird auch in der Zukunft Gültigkeit haben. Und das ist so ein wunderbarer Aspekt, dass man also oft, wo man liest jetzt eine Vergangenheitsform, könnte das geradezu eine Gegenwartsform sein, die dann nicht einfach die Gegenwart meint, sondern das zeitlos Gültige. Für alle Zeiten. Und darum sind die Psalmen eben eine solche Kraftquelle der Erlösten, weil sie zu allen Zeiten ihre Gültigkeit hatten, zu allen Zeiten die Gefühle der Erlösten in den Nöten des Lebens zum Ausdruck bringen. Man kann die Psalmen angehen auf verschiedene Arten, auf verschiedenen Ebenen. Das ist Punkt 2 auf dem Blatt. Historische Aspekte. Schauen wir mal den Titel an von Psalm 3. Ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. So eine schlimme Zeit im Leben Davids. Ein Sohn rebellierte gegen ihn und stürzte ihn vom Thron. Und in dieser Zeit des familiären und des staatlichen Umsturzes, in diesem Chaos, betet David, Herr, wie viele sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, es ist keine Rettung für ihn bei Gott. Nun, wir können das also ganz klar einordnen. Dieser Psalm ist entstanden in dieser chaotischen Situation, tragischen Situation im Leben des Königs David. Aber die Psalmen haben ihre Anwendung vollkommen für uns heute. Dieser Psalm beschränkt sich nicht auf die Not Davids. Und das können wir ableiten aus Hebräer 13, Vers 6. Dort lesen wir, ich lese ab Vers 5, der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen, noch dich verlassen. So dass wir kühn sagen mögen, der Herr ist mein Helfer und ich will mich nicht fürchten, was wird mir ein Mensch tun? Wir haben hier zwei Zitate aus dem Alten Testament. Zuerst aus Josua 1, Vers 5, ein Versprechen Gottes an Josua. Und dann ein Vers aus Psalm 118, nämlich Vers 6. Der Herr ist mein Helfer. Nun wird hier im Hebräerbrief die Zusage an Josua mit aller Selbstverständlichkeit auf uns Gläubige übertragen. Da könnte jemand sagen, ja, halt, dieser Vers gilt nicht für dich. Das ist an Josua gerichtet. Das gilt für die Zeit Josuas. Nein, das hat für Josua gegolten, aber Gott hat es ihm gesagt, weil die Heilige Schrift eben eine Ermutigung ist für die Gläubigen aller Zeiten. Und darum darf ich diese Zusage ganz persönlich für mich nehmen und Gottes Wort an mich hören. Und das gleich mit dem Psalm 118. Kann man nicht sagen, das ist für die historische Situation damals. Nein, Hebräer 13 mit aller Selbstverständlichkeit wird gesagt, schaut, in finanziellen Belangen dürfen wir voll auf Gott vertrauen. Er hat diese Zusage gegeben, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Und so wird deutlich, wie also wir nie stehen bleiben dürfen beim geschichtlichen Aspekt, der ist ganz wichtig. Das zeigt uns, das Wort Gottes ist in der Realität dieser Welt verwurzelt, aber die Bedeutung ist nicht beschränkt darauf, sondern wir dürfen Gottes Wort auf uns anwenden. Und darum heißt es in Römer 15, Vers 4, im Blick auf die ganze Heilige Schrift, dort im speziell bezüglich des Alten Testaments, denn alles, was zuvor geschrieben ist, und das wird gesagt nach einem Psalmzitat, ja? Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Also, es ist wirklich für uns geschrieben. Und die Psalmen sollen uns ganz direkt ansprechen. Aber nebst dieser Anwendung für heute gilt auch die Prophetie. Denn wir haben bereits eingangs aus Lukas 24, 44 gelesen, wo der Herr Jesus zeigte, was sich alles erfüllen musste in Bezug auf seine Person in den Psalmen. Also sind die Psalmen Prophetie. Prophetie auf den verheißenen Messias hin. Die Psalmen sind also nicht nur einfach die Antwort der Seelen der Erlösten auf Gottes Reden, sondern sie sind inspirierte Gedichte, die prophetische Bedeutung haben im Blick auf die Zukunft. Die Psalmen behandeln Höhen und Tiefen, die Konflikte, aber auch die Triumphe des Gläubigen. Und darum endet dann Psalm 150 eben nicht mit dem Konflikt, sondern mit dem endgültigen Triumph Gottes in Christus. Darum dieser wunderbare, nicht zu überbietende Triumph von Psalm 150. Lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn in der Feste seiner Stärke. Lobet ihn wegen seiner Machttaten. Lobet ihn nach der Fülle seiner Größe. Lobet ihn mit Schofarschall. Das ist Tierhornschall. Lobet ihn mit Harfe und Laute. Lobet ihn mit Tamburin und Reigen. Lobet ihn mit Saitenspiel und Schalmei. Lobet ihn mit klingenden Zimbeln. Lobet ihn mit schallenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Lobet den Herrn. Es geht durch Konflikte und Dunkelheit, aber es endet in dem Triumph des Herrn Jesus. Er wird das letzte Wort sprechen. Das war auch die Hoffnung eines Hiob. Er sagt in Hiob 19,25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Plötzlich kommt er aus einer tiefen Depression heraus, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Das heißt, er wird das letzte Wort sprechen über diese Erde. Und so, Punkt 4, erhielten die Psalmen den Glauben der verfolgten und geprüften Gläubigen durch die Jahrtausende hindurch aufrecht. Das ist schon etwas Wunderbares, wenn man sich beim Lesen der Psalmen so verbunden fühlt mit Gläubigen durch 3 Jahrtausende hindurch. Mit den Gläubigen der Gemeinde, aber auch mit den Gläubigen im Alten Testament. Denn das, was Gläubige vor 2500 Jahren oder 2600 Jahren in der babylonischen Gefangenschaft ermutigt und gestärkt hat, dasselbe Wort stärkt uns in unseren ganz persönlichen Problemen und Tumulten von Familie, Verwandtschaft, Arbeitsplatz und so weiter. Ein Thema, das sich hindurchzieht durch die Psalmen, ist der Gerechte und der Gesetzlose. Das haben wir schon in Psalm 1 gefunden, der endet, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gesetzlosen Weg wird vergehen. Der Rasha, der Gesetzlose, das ist nicht der Mensch, der Gott nicht kennt, sondern der Mensch, der von Gott weiß und von seinem Wort und es bewusst ablehnt. Dieser Mensch wird gezeigt, und der Gerechte, das ist nicht der, der einfach so gut lebt, weil er so gut ist, sondern das ist der, der durch Glauben gerechtfertigt worden ist. Denn die Rechtfertigung durch Glauben finden wir bereits im Alten Testament. Schon ausdrücklich bei Abraham. Nun, diese beiden Linien werden im Neuen Testament weitergeführt. In 1. Johannes 3, Vers 10 sagt der greise Apostel: Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht seinen Bruder liebt. Also Johannes teilt hier durch den Geist Gottes die Menschheit ein in 2 Gruppen. Die Kinder Gottes, die Kinder des Teufels. Die Gerechten, die durch Glauben Gerechten und die Gesetzlosen. 2. Korinther 6, Vers 14 ermahnt Paulus, dass Gläubige und Ungläubige nicht ein ungleiches Joch eingehen soll. Finsternis und Licht hat keine Gemeinschaft und Christus hat keinen Zusammenhang mit Satan, der dort Belial genannt wird. In Epheser 5, 8 wird gesagt, ihr wart einst Finsternis, jetzt aber durch die Bekehrung Licht in dem Herrn. Also aus dem Gesetzlosen kann durch Umkehr ein Gerechter werden. In den Psalmen finden wir ganz besonders die Gefühlsseite des Glaubens. Der Glaube hat mit allen Aspekten des Menschen zu tun. Er hat zu tun mit seinem Verstand, von dem er lernen muss, der Gläubige, den Verstand unter die Autorität Gottes zu stellen. Aber wir lesen in Epheser 4, dass der Verstand der Heiden verfinstert ist. Aber durch die Bekehrung wird der Verstand erleuchtet. Aber auch die Gefühlswelt ist eigentlich durch die Sünde verdorben und wird durch die Bekehrung erleuchtet. Und die Gefühlsseite ist auch ein ganz wichtiger Aspekt des Glaubens. Die Freude im Glauben oder das Empfinden der Geborgenheit in dem Herrn Jesus Christus, das ist etwas ganz Wichtiges. Und das kommt in den Psalmen eben so eindrücklich zum Ausdruck, die Gefühlsseite des Glaubens. Wenn uns die Dinge Gottes nicht wirklich gefühlsmäßig eben ergreifen, dann haben wir sie gar nicht verstanden. Das ist so schön zu sehen bei Apollos. In Apostelgeschichte 18 wird von ihm gesagt, das war ein inbrünstiger Mann. Er lehrte die Dinge von Jesus sorgfältig und er war inbrünstig im Geist. Also er hat verstandesmäßig die Dinge sehr verständlich, klar, strukturiert vorgetragen, aber das Ganze hat ihn ergriffen. Er brannte im Geist. Also das, was wir oft meinen, es seien Gegensätze, Verstand und Gefühl, das ist im Glauben vereinigt. Und bei einem Apollos sehen wir das sehr, sehr schön. In der Musik sehen wir das übrigens bei Bach vollendet. Die Musik ist so konstruiert, dass sie verstandesmäßig einen unwahrscheinlich anspricht. Und wenn man gelernt hat, auch die Struktur zu hören, das bringt einem förmlich zum bewussten Mitgehen und Verfolgen, aktiven Hören, aber es wäre gar keine Musik, wenn die Gefühlsseite nicht da wäre. Die Musik von Bach ergreift einen gefühlsmäßig, bringt nicht gemacht, um in die Ekstase zu kommen, aber die gefühlsmäßige Seite und die verstandesmäßige Seite ist dort so vollendet zusammengeführt, wie kaum bei einem Komponisten. Aber er war natürlich ganz stark durch das Evangelium, wie es in der Reformation wiederentdeckt wurde, geprägt. Und das ist eigentlich evangelische, also evangeliumsverpflichtete Musik. Das nur so nebenbei. Also, die Gefühlsseite des Glaubens, das Echo, das die Stimme Gottes im Herzen des Menschen weckt. Das finden wir in den Psalmen. Ganz wichtig, in den Psalmen finden wir den She'ar Yisrael. Das ist der Überrest Israels. Wenn wir den nicht kennen, dann haben wir etwas ganz Wichtiges in der Bibel noch nicht entdeckt. Ich will kurz lesen aus Jesaja 10. Gott spricht, dass in der Endzeit er in Israel eine Erweckung bewirken wird. Und in Jesaja heißt es, wenn auch die Israeliten wären wie so zahlreich wie der Sand am Meer, nur ein Überrest wird schließlich gerettet werden. Aber dieser Überrest spielt in der Prophetie eine riesige Rolle. Da können wir Kapitel um Kapitel lesen in den Propheten, die handeln von diesem Überrest aus Israel, der, um nun vom Neuen Testament auszugehen, nach der Entrückung der Gemeinde zur Bekehrung kommen wird. Zuerst 144.000 und dann in der großen Drangsal ein Drittel der Bevölkerung in Israel, während die anderen zwei Drittel ausgelöscht werden. Zacharia 13, Vers 8. Und dann kommt der Messias. Und dieser gläubige Überrest wird so eindringlich beschrieben in der Prophetie, Jesaja 10, Vers 20. Und es wird geschehen an jenem Tage. Da wird der Überrest Israels, hebräische Ar Israel, und das Entronnene des Hauses Jakob sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt, sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den Heiligen Israels in Wahrheit. Der Überrest wird umkehren. Der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Denn wenn auch dein Volk, Israel, wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Vertilgung ist fest beschlossen. Sie bringt einherflutend Gerechtigkeit. Nun, dieser Überrest ist so eindrücklich. Der wird also durch die große Drangsal hindurchgehen, die schlimmste Zeit der Menschheitsgeschichte. Und die Gefühle und Empfindungen, die diese Israeliten erleben werden in der großen Drangsal, die finden wir über große Strecken in dem Buch der Psalmen ausgedrückt. Also der Zusammenhang mit der Prophetie ist ganz eindrücklich. Und ich möchte noch lesen Jesaja 37, Vers 31. Und das Entronnene vom Hause Juda, das übrig geblieben ist, wird wieder Wurzeln nach unten und Frucht tragen nach oben. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und ein Entronnenes vom Berge Zion. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird solches tun. Also in der Endzeit sollte eine Erweckung geschehen, nicht im Ausland. Die Juden sollten zurückkehren. Das, was seit 122 Jahren geschieht. Und diese Erweckung wird ausgehen von Jerusalem, und zwar vom Berg Zion. Das ist der Tempelberg in Ost-Jerusalem. Also der musste auch noch in jüdische Hand kommen, seit 1967. Und von dort aus, von Ost-Jerusalem, dem Kern Jerusalem, wird nach der Entrückung der Gemeinde die Erweckung ausgehen. Und nun sehen wir also in den Psalmen die tiefsten Ängste, die ein Mensch überhaupt erleben kann. Der Herr Jesus sagt nämlich in Matthäus 24, diese Zeit wird so schrecklich sein, wie es noch nie war, seitdem es Menschen gibt, noch je sein wird. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden von Gott, nämlich auf 1260 Tage, würde kein Fleisch gerettet werden. Nicht keine Seele, kein Fleisch. Niemand würde überleben. Die Menschheit kommt an den Rand der Selbstvernichtung. Und nun sehen wir in den Psalmen ganz speziell Menschen, die ihre Gefühle ausdrücken in der schwersten Zeit der Menschheitsgeschichte. Und das macht sie umso eindrücklicher für uns, denn wir können immer noch sagen, wenn es uns ganz schlecht geht, denen wird es noch schlechter gehen. Und die werden die gleichen Worte beten und betend lesen, wie wir das tun. Und trotzdem werden sie diese Hoffnung behalten, in der größten Not, dem Gerechten geht Licht auf in der Finsternis. Psalm 112. Das war ja auch das wunderbare Motto der Hugenotten in dieser schweren Zeit, nachdem sie das Evangelium entdeckt hatten, verfolgt wurden, weil sie daran festhielten in Frankreich. Und die Hugenotten haben sich immer einander gesagt, post tenebras lux, nach der Finsternis das Licht. Aber das sind alles Wahrheiten aus den Psalmen. Nun, der Shear Israel, dieser Überrest, wird erwachen in der Zeit des Antichrists. Er wird hindurchgehen durch die große Drangsal und am Schluss gelangt er ins messianische Königreich. Also wirklich aus der größten Not in die größte Freude. Aus dem totalen Chaos in die totale Ordnung. In die Ordnung Gottes hinein. Und ich kann das jetzt nicht im Detail ausführen, aber das erste Buch der Psalmen beschreibt besonders den Überrest im Land Israel. Und die wissen genau, nach Matthäus 24, Vers 13, wenn sie das Götzenbild von dem Antichristen aufgestellt an heiligem Ort auf dem Tempelplatz sehen, dann müssen sie fliehen auf die Berge und gehen dann ins Ausland. Und über diese Flucht der 144.000 ins Ausland nach Jordanien, wo Gott sie dann durchbringen wird, in der Wüste, da spricht besonders das zweite Buch der Psalmen. Wir können das ganz mal kurz sehen in Psalm 42. Da finden wir den Überrest, also auf der Flucht. Vers 2. Wie der Hirsch lechzt nach Wasserbächen. Also lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott und nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind mir zur Speise geworden, Tag und Nacht, da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Daran will ich gedenken und in mir ausschütten, meine Seele. Wie ich einherzog in der Schar, mit ihnen wallte zum Haus Gottes, mit der Stimme des Jubels und des Lobes, eine feiernde Menge. Da erinnern sich diese Juden, die bereits geflüchtet sind auf die Berge, nach Matthäus 24, ins Ausland, sie erinnern sich an die schöne Zeit, als sie noch im dritten Tempel Gottesdienst gefeiert haben. Ja, der dritte Tempel soll ja gebaut werden in Jerusalem, und da wird Gottesdienst gefeiert werden, da wird geopfert werden. Aber, Matthäus 24, Vers 13, sobald der Antichrist den Tempel entweihen wird durch das Götzenbild, das spricht, Offenbarung 13, dann werden sie fliehen müssen. Und dann denken sie zurück, die schöne Zeit im dritten Tempel. Da gingen wir mit der feiernden Volksmenge hinauf nach Zion, nach Jerusalem. Und jetzt, wo sind sie? Vers 6, beziehungsweise 7, mein Gott, es beugt sich nieder in mir, meine Seele. Darum gedenke ich deiner aus dem Lande des Jordan und des Hermon vom Berge Mizhar. Sie sind geflüchtet auf die Berge Israels, ins Hermongebirge hinauf, auf die Berge des Westjordanlandes, um dann eben nach Jordanien zu gehen. Das ist genau das, prophetisch. Und dann Psalm 43, das ist die Fortsetzung. Schaffe mir Recht, o Gott, und führe meinen Rechtsstreit gegen eine lieblose Nation. Von dem Manne des Truges und des Unheils und des Unrechts errette mich. Israel wird sich spalten in die Gottlosen, die dem Antichrist folgen, und denen, die sich bekehren werden. Und so sagen sie, schaffe mir Recht gegen eine lieblose Nation. Denn der Antichrist und die Gottlosen werden die Bekehrten verfolgen. Gott soll Recht schaffen von dem Mann des Trugs, das ist der Antichrist. Und dann heißt es Vers 3, sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berge und zu deinen Wohnungen. Sie wissen, wir werden wieder zurückkehren ins Land, wir werden wieder zum dritten Tempel zurückkommen. Aber Herr, schick dein Licht, dass sie uns zurückführen aus dieser Verbannung wieder ins Land. Und so findet man im zweiten Buch also ganz besonders den Überrest auf der Flucht und im Exil während der großen Drangsal. Im dritten Buch liegt die Betonung auf Israel als Ganzem, auf dem zwölfstämmigen Volk. Im vierten Buch liegt die Betonung auf den Nationen aus aller Welt. Darum wird immer wieder gesagt, der Herr regiert über die ganze Erde. Er ist König über die ganze Erde. Also der Fokus ist nicht mehr nur auf dem Überrest Israels, sondern auf die ganze Welt und auch auf die Heidenvölker, die schließlich unter Gottes Herrschaft kommen werden. Und das letzte Buch berichtet von Gottes Heilswegen vom Anfang an bis ins tausendjährige messianische Königreich. Das fünfte Buch gibt also so einen Überblick über die Wege Gottes bis zur Vollendung. Und das entspricht ganz dem fünften Buch Mose. Das fünfte Buch Mose besteht aus 8 Reden, die Mose am Ende der Wüstenwanderung gehalten hat. Im Rückblick auf die Treue Gottes durch all die 40 Jahre hindurch, bis sie dann zum Ziel gebracht wurden. Nun, in den Psalmen finden wir nebst dem Überrest Israels den Messias. Seine Leiden und seine Herrlichkeit in der Zukunft wird beschrieben. Das erste Kommen, der leidende Messias, Psalm 22, Psalm 69 und so weiter und so fort. Aber seine Herrlichkeit als König in der Zukunft, Psalm 2, Psalm 45, Psalm 110 und so weiter und so fort. Psalm 72 haben wir auch davon gesprochen. Und nun etwas ganz Wichtiges. Vom Neuen Testament bekommen wir Hinweise, dieser und dieser Psalm bezieht sich auf Jesus Christus. Und dann wissen wir genau, da spricht Christus. Aber wenn man dann ein bisschen liest, Verse vorher, hat man den Eindruck, das kann aber nicht Christus sein, der hier spricht. Es sind zwar Gläubige, aber es ist nicht der Messias. Und in der Mehrzahl auch. Nun, es ist also, die Psalmen sind also so, dass wir in einem Psalm hören wir den Überrest Israels und plötzlich aus gewissen Versen den Messias. Und dann wieder den Überrest Israels. Der Messias macht sich mit den Gläubigen aus Israel eins. Und das müssen wir in Verbindung sehen mit der Taufe des Herrn Jesus am Jordan. In Matthäus 3, da wurden ja alle Juden, die Reue hatten über ihre Schuld, wurden von Johannes dem Täufer getauft. Und dann plötzlich kam einer, auch dort in die Wüste, ganz in der Nähe von Qumran, zum Jordan. Dann sagt Johannes, ich kann dich nicht taufen. Ich müsste von dir getauft werden. Und dieser Mann sagt, lass es so, muss alle Gerechtigkeit erfüllen. Wurde getauft, hat keine einzige Sünde bekannt. Wurde getauft, dann hätten alle Leute denken können, aha, ist auch ein Sünder, wie all diese, die da Buße getan haben. Dann kommt aber eine Bat Kol aus dem Himmel. So nennt man im Judentum eine plötzliche Stimme aus dem Himmel. Gott spricht akustisch wahrnehmbar, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Damit ja niemand denkt, er hat sich getauft mit der gleichen Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, als hätte er etwas mit Sünde zu tun. Aber er macht sich durch seine Taufe, identifiziert er sich mit all den Sündern, die umgekehrt sind. Und das finden wir so schön dargestellt in den Psalmen. Der Messias vereinigt sich förmlich im Gebet, in der Not und im Jubel mit den Gläubigen aus Israel. Und im weitesten Sinn mit den Gläubigen aus allen Zeiten. Mit denen macht er sich eins, vereinigt er sich. Wir finden in den Psalmen Lob und Anbetung, zum Beispiel Psalm 150. Wir finden inbrünstige Bitten, Psalm 13. Flehen, Psalm 130. Aus der Tiefe rufe ich zu dir. Demütigung, Bußgebete, im Psalm 51 ist David völlig zerbrochen wegen der Sünde des Ehebruchs. Solange die Sünde des Ehebruchs nicht geordnet war, war David, seine Gemeinschaft mit Gott war gebrochen. Aber mit dieser tiefen Reue und Umkehr, die im Psalm 51 ausgedrückt wird, kommt ein Ehebrecher zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Wir haben Jubel. Psalm 66 ruft förmlich zum Jubel, zur tiefsten Freude des Glaubens auf. Jauchzet Gott, ganze Erde, besingt die Herrlichkeit seines Namens, macht herrlich sein Lob. Wir finden weiter Belehrungen. Psalm 32, Vers 9. Dort finden wir Gottes Belehrung an einen Erlösten, der umgekehrt ist. Und ich lese dort, Gott spricht, ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend will ich dir raten. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, das keinen Verstand hat. Mit Zaum und Zügel, ihrem Schmuck, musst du sie bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Gott möchte also nicht so uns behandeln wie ein Ross oder ein Maultier, ein störrisches Maultier, sondern er möchte uns unterweisen, aber mit seinen Augen. Und das geht ja nur, wenn wir in Augenkontakt sind mit Gott. Ja? Gehorsame Kinder kann man mit Augen leiten. Kann man also Blicke, Liebe, klare Blicke können kommunizieren und das funktioniert. Aber da müssen die Kinder Augenkontakt haben. Und wenn dieser Kontakt nicht da ist, kann man nicht mit den Augen leiten. Dann muss man eben Zaum und Zügel nehmen oder sie mal da an den Latzhosen packen. Aber Gott möchte uns nicht so leiten, sondern mit den Augen und unsere Augen auf ihn gerichtet. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Also da haben wir Unterweisung in den Psalmen. Sehen wir diese Bandbreite die wir in den Psalmen finden. Wir finden auch Nachsinnen. Psalm 73, ein Gläubiger denkt über das Leben nach, ist aufgewühlt über die Dinge, die er sieht, und er sagt, beinahe wäre ich dabei zu Fall gekommen. Ich habe gesehen, die Gottlosen, wie es ihnen gut geht, und da gibt es Gerechte, die wirklich treu sein wollen, und denen geht es so mies und schlecht. Bis er dann in die Heiligtümer Gottes hineinging, und dort wurde ihm plötzlich klar, was das Ende der Gottlosen einmal sein wird. Und das hat ihn dann zur Ruhe gebracht. Also nachsinnen, nachdenken. Wir finden Geschichte. Psalm 105 rekapituliert die Heilsgeschichte mit Israel in poetischer Form. Wir finden Prophetie. Psalm 22, das bezieht sich ganz klar Vers für Vers auf den gekreuzigten Christus. Es ist interessant, wenn man mit Juden spricht über Psalm 22. Juden, die das wirklich kennen, kann man die Antwort, kann man das erleben, dass man fragt, wer hat Psalm 22 geschrieben? Voll stolz. Melech David, unser König. David. Von wem spricht dieser Psalm? Wir wissen es nicht. Ja. Obwohl, ich weiß, einen rabbinischen Kommentar aus dem Mittelalter, Besigter Rabbati, dort wird Psalm 22 auf den Messias bezogen, der für die Sünden der Menschheit leidet und stirbt. Interessant, ja? Muss man dann rausholen, diese Munition. Es gibt Psalmen, von denen wir wissen, dass sie Wochentagspsalmen im Tempel waren. Immer am Sonntag wurde durch den levitischen Chor im Tempel Psalm 24 gesungen. Am Montag Psalm 48, Dienstag Psalm 82, Mittwoch Psalm 94, Donnerstag Psalm 81, Freitag Psalm 93, Samstag am Sabbat Psalm 92, steht auch in der Überschrift für den Tag des Sabbats. Diese Hinweise findet man übrigens in der Septuaginta. Von den meisten wird das dort verzeichnet, für welchen Tag sie sind. Und noch was, im Talmud wird auch gesagt, dass man diese Psalmen an diesen Wochentagen in Verbindung mit dem Opfer im Tempel gesungen hat. Und in den jüdischen Gebetsbüchern noch heute, nimmt man so einen Situr, ein Gebetsbuch, findet man die Tagespsalmen, Sonntag, Psalm 24, Montag und so weiter. Also von diesen Psalmen wissen wir genau, wie sie im Tempel eingesetzt worden sind. Interessant wäre, aber das wäre ein ganzes Nachmittagsthema. Reicht nicht mehr in 6 Minuten. Die Beziehung zu den Wochentagen der Leidenswoche des Herrn Jesus. Von Palmsonntag bis Auferstehung. Ich habe das in meinem Buch, Der Messias im Tempel, habe ich das ausführlich dargestellt, wie jeder Tagespsalm genau inhaltlich mit dem übereinstimmt, was in der Passionswoche in den Evangelien geschieht. Das ist also absolut frappant. Am Palmsonntag, ja da, sagen sie, ihr Tore der Urzeit, hebet eure Häupter, damit einziehe der König der Herrlichkeit. Und da kommt der Herr Jesus vom Ölberg auf dem Esel und reitet nach Jerusalem ein. Von der Volksmenge als König Messias begrüßt. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Jahwe, also der Herr, mächtig im Kampf und so weiter. Und so geht das durch die ganze Passionswoche hindurch, bis dann wieder zum nächsten Sonntag, das war der Auferstehungstag, wo der Herr Jesus durch das verschlossene, durch die verschlossene Grabestüre hinaus als Sieger aufersteht, ihr Tore der Urzeit, hebet eure Häupter. Und dann am gleichen Tag, die Jünger sind ängstlich beieinander, die Türen verschlossen aus Furcht vor den führenden Juden. Und dann plötzlich zieht ein der König der Herrlichkeit in ihre Mitte und sagt, Shalom Alechem, Friede euch. Er zeigt den Jüngern seine Hände und seine Seiten und sie freuen sich. Ja, so ist das. Und wir könnten noch weitergehen bis zum Pfingsttag. Der war ja dann 50 Tage später, also wieder ein Sonntag. Und da zieht der Heilige Geist in die Herzen der Erlösten ein. Der Herr kommt gewissermaßen durch den Heiligen Geist zu ihnen zurück und zieht in die Herzen ein. Also ganz, ganz wunderbar. Aber ich wollte das auch gar nicht behandeln hier. Also wegen den 6 Minuten, das war kein Versehen. Nur als Andeutung. Der ganze Nachmittag soll ja die Freude am Psalmenlesen fördern. Das ist das Ziel, dass es uns dann so geht wie Spurgeon. Der hat ja 4 dicke Bände über alle Psalmen geschrieben. Die Schatzkammer Davids. Dieser große Evangelist in England im 19. Jahrhundert, er hat 20 Jahre daran gearbeitet. Und dann, den Kommentar kann man also auf Deutsch kaufen, ganz preisgünstig, bei CLV. Also ich kriege keine Tantiemen. Und das ist so schön in der Einleitung, wie man da Spurgeon hört, wie er sagt, nun, nach 20 Jahren Arbeit an den Psalmen muss ich quasi meine Feder weglegen mit wehmütigem Herzen. Denn wie wunderbar war diese Zeit der Gemeinschaft mit dem Herrn, wo ich mich so im Lob der Erlösten vereinen konnte. Das hat also sein Leben förmlich geprägt, dieses Psalmenstudium. Ja, dann finden wir eine besondere Gruppe, die sogenannten Hallel-Psalmen. Das ist die Gruppe von Psalm 113 bis 118. Die werden auch heute noch im Judentum gelesen in Verbindung mit dem Passamal. Und wenn es nun in Matthäus 26, 30 heißt, am Schluss des letzten Passas, das der Herr mit den Jüngern gegessen hatte, wo er das Abendmahl eingesetzt hatte, sangen sie noch ein Loblied, hebräisch Hymnos. Und Hymnos ist genau der Ausdruck, den man im Hebräischen übernommen hatte damals, um zu bezeichnen diese Psalmen, 113 bis 118. Das waren also, da waren sie bei Psalm 118 angelangt und dann gingen sie weiter zum Garten Gethsemane und die weiteren Ereignisse, wir kennen sie. Was heißt es im Psalm 118? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Der verworfene Messias, der dann einen neuen Tempel, die Gemeinde, schafft. Ja, und dann haben wir übrigens in diesen Hallel-Psalmen auch noch Psalm 116. Dort heißt es, den Becher der Rettungen nehme ich. Und wenn man weiß, dass diese Psalmen, dass der Herr diese Psalmen gesungen hat mit den Jüngern an diesem Abend in Verbindung mit der Einsetzung des Abendmahls und des Abendmahlkelches, bekommt das ganz besondere, ergreifende Bedeutung. Die Hallel-Psalmen waren auch überhaupt für die Passawoche wichtig und dann auch für das Laubhüttenfest im Tempel. Dann gibt es eine andere Gruppe, die Lieder der Hinaufzüge. Das bedeutet Stufenlieder. Die Psalmen 120 bis 134 haben diesen Titel. Diese Psalmen wurden anlässlich der Reisen nach Jerusalem zum Passa, zum Pfingstfest und zum Laubhüttenfest gesungen. Da mussten ja alle Männer ab 13 Jahren aus dem ganzen Land Israel nach Jerusalem zum Fest kommen. Die Frauen, denen war es freigestellt, das hängt zusammen mit den Kindern und den Verpflichtungen in dieser Hinsicht, aber die durften auch mit, wenn es ging. Und auf dieser Reise nach Jerusalem, da hat man immer diese Psalmen gesungen. Wenn man das weiß, dann liest man zum Beispiel Psalm 122 mit einem ganz anderen Hintergrund. Und wenn man denkt, der 12-jährige Jesus, ja, kurz bevor er 13 wurde, wurde er schon mitgenommen. Ab 13 war es dann obligatorisch. Lukas 2. Er hat mit den Leuten von Nazareth auf dem Weg nach Jerusalem, hat er mitgesungen. Psalm 122, Vers 1. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Unsere Füße werden in deinen Toren stehen, Jerusalem. So ergreifend. Und dann blieb ja der 12-jährige Jesus im Tempel. Der 12-jährige Jesus hat auch diesen Psalm mitgesungen auf der Reise nach Jerusalem. Und dann im Tempel sagt er den erschreckten Eltern, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Er liebte den Tempel, das Haus des Vaters in Jerusalem. Diese Psalmen wurden immer auf der Reise mit Flötenbegleitung gesungen. Jesaja 30, Vers 29. Es gibt alphabetische Psalmen. Das sind also Psalmen, die im Grundtext nach dem Alphabet aufgebaut sind. Psalm 9 und 10, zusammen eine Einheit übrigens. Psalm 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145. 119 besteht aus 22 Strophen, 8 Verse. Die ersten 8 Verse beginnen immer mit dem ersten Buchstaben, Aleph. Die zweiten 8 Verse immer mit Bet, und so geht das durch das ganze Alphabet. Circa ein Drittel der etwa 360 direkten Zitate des Alten Testaments im Neuen Testament stammen aus dem Buch der Psalmen. Das zeigt, wie wichtig die Psalmen für das Neue Testament sind. Die Psalmen nehmen Bezug auf die frühere Heilsgeschichte, auf 1. Mose, auf 2. Mose und so weiter, auf Josua, Samuel, Könige, Chronik. Und das zeigt, wie die Glaubensgefühle verankert waren in der Geschichte. Es waren nicht irgendwelche Spekulationen, sondern der gefühlsmäßige Glaube ist in der Tatsache der Heilsgeschichte verankert. 26 Mal findet man den Ausdruck in den Psalmen glückselig. So beginnt Psalm 1. Also, wenn jemand traurig ist, kann er einmal alle 26 Stellen nachlesen, nachsuchen, und dann weiß man, wie man glückselig wird. Noch ganz kurz zum Schluss. In manchen Psalmen hat man die Überschrift dem Vorsänger oder dem Chorleiter, hebräisch Lamnatzeach. Das bedeutet einfach für den Dirigenten, der den Tempelchor leitete. In manchen Psalmen finden wir das Wort Selah. Das bedeutet Pause mit musikalischem Zwischenspiel. Also die Sänger schweigen und es geht nur instrumental weiter. Das war dazu angetan, um über das bereits Gehörte nachzudenken. Mit feiner musikalischer Untermalung. Dann gibt es, wie ich da aufgeführt habe, eine ganze Reihe von Psalmen, die haben im Titel Maskil. Das bedeutet Lehrgedicht. Die sind also ganz besonders dazu gegeben, um Einfältige zu Verständigen zu machen. Die Verständigen der Endzeit werden im Buch Daniel, Kapitel 11 und 12, genannt die Maskilim, die Verständigen. Und das Wort Gottes will uns eben zu solchen Verständigen machen, die mit der Heiligen Schrift verbunden sind und aus der Heiligen Schrift heraus leben. So, das war eine kleine Einführung in das Buch der Psalmen.